Ja, und jetzt freuen wir uns, es ist ja noch nicht vorbei. Matthias ist noch da heute Morgen, all the way from Pforzheim, Schwabeländle, hier bei uns, Pastor Matthias Brandner. Wir freuen uns auf das, was du uns mitgebracht hast heute Morgen. Gottes Segen dir.
Vielen Dank. Guten Morgen. Gebürtig komme ich aus dem Norden, deswegen, ich arbeite zwar im Schwabenland, aber ja, manchmal muss man sich resistent stellen gegen alles, was da so auf einen einströmen will und so ein bisschen seine Linie behalten. Deswegen habe ich versucht, meine hochdeutsche Sprache ein bisschen zu bewahren. Heute geht es um Stürme. Stürme, das ist so ein Herzensanliegen. Wenn du im Norden geboren bist, weißt du, dass es immer Stürme gibt. Und es ist gut, wenn du darauf vorbereitet bist. Ich weiß nicht, ob ihr noch richtige Männer unter euch habt. Richtige Männer gucken D-Max, ja? Weiß einer, was D-Max ist? Die Ladies nicken, ja? Ja, das ist ja auch spannend. Okay, da gibt es einen Mann, der heißt Bear Grylls. Schon mal gehört irgendwen? Das ist so mein Special-Favorit. Einer der letzten echten Männer, die noch auf diesem Planeten rumlaufen. Und er kam am 31. Juli 2003 auf einen wirklich spannenden Gedanken. Er hat sich noch 4 Kollegen gesucht und zu 5 sind sie mit dem Schlauchboot bei Halifax in Kanada gestartet, um über den Nordatlantik mit einem Schlauchboot zu schippern. Das alleine ist schon eine spannende Idee. Und da musst du dich schon fragen, ist der Mann wirklich noch bei sich oder wo ist er innerlich abgedriftet? Sie hatten eine Wetterprognose, dass das relativ gemäßigt bleiben wird. Das ging so lange gut, bis sie den 5. August erreicht haben. Und dann braute sich ein Sturm zusammen, der Wellen zwischen 30 und 40 Metern geworfen hat. Und die Leute verschwanden vom Radar. Und man dachte, vergiss es einfach, die findet keiner mehr wieder. Aber nach 3 Tagen hat das Radar sie wieder erfasst. Die Jungs haben tatsächlich den Sturm irgendwie überlebt. Und wenn du mal ein spannendes Buch lesen willst, Facing the Frozen Ocean, das hat er geschrieben über dieses Erlebnis. Was machst du, wenn du im Schlauchboot sitzt und 30 bis 40 Meter hohe Wellen fröhlich über dich rüberfahren? Ja? Wie bleibst du mental innerlich stark und denkst dir, ich komme da schon irgendwie durch? Spannende Erfahrung, richtig gutes Buch und ich hoffe für dich, dass du das nie leibhaftig so erlebst. Ich bin mit meinen Brüdern mal bei Windstärke 13 an die Nordsee gefahren und wir haben uns gegenseitig festgehalten. Am Ende haben wir irgendwelche Reling umklammert und sind Zentimeter für Zentimeter an der Reling irgendwie wieder zu einem Abgang gekommen und in unser Auto gesessen, uns gegenseitig versprochen, das machen wir nie wieder. Also wenn du mal richtig Sturm erlebst, dann weißt du, was Angst bedeutet. Weil du plötzlich merkst, es gibt Kräfte, gegen die hast du menschlich keine Chance. Das mag, wenn du jung bist, lustig sein, aber wenn du merkst, wie knapp du dann tatsächlich am hineingeweht werden ins Meer bist, dann merkst du, Mann, oh Mann, das kann richtig gefährlich sein. Diese Männer haben das mal ausprobiert und tatsächlich, Stürme in unserem Leben, die suchen wir uns ja nicht, oder? Wer von euch wacht morgens auf und betet, oh Gott, gib mir einen Lebenssturm, der mich in lebensbedrohliche Situationen, wer von euch betet das? Ja, genau, das machen wir nicht. Die Wahrheit ist aber auch, dass du bei den Stürmen keine Vorbestellungen geben musst, die kommen einfach. Die fragen dich ehrlicherweise auch nicht, sondern sie sind plötzlich da und dann merkst du, mit mal hast du diese Diagnose des Arztes, der sagt, ich weiß auch nicht genau, ob wir sie überhaupt durchbringen. Oder mit mal stellst du fest, dass deine Beziehung, von der du eigentlich dachtest, dass sie mehr oder weniger gut läuft, mit mal kommt sie in die Krise. Die Schule ruft bei dir an und sagt, wir haben ihren Sohn aufgegabelt, der ist gerade mit Drogen unterwegs. Und für dich bricht plötzlich die Welt zusammen, weil du denkst, ey, ich dachte, das ist immer alles irgendwie in Ordnung. Du kommst in Stürme, ohne dass du sie dir ausgesucht hast. Und die Frage ist, was machst du, wenn du reinkommst? Und ich habe mir immer vorgestellt, und das war mein heiliger Wunsch, dass, wenn wir Christen sind, Gott uns so eine sturmfreie Bude gibt, ja. Sagt, Leute, bei euch ist das alles anders, bei euch ist immer low level, immer Ruhe, ist immer schön, super. Das Dumme ist, das steht leider nicht in der Bibel. Sondern wenn du da mal reinguckst, dann findest du diese Geschichte, wo Jesus in Matthäus 7 erklärt, Menschen bauen ihr Haus und die einen bauen das auf Sand und die anderen bauen das auf dem Felsen. Aber völlig egal, wo du es hingebaut hast, beide machen welche Erfahrung, irgendwann kommt der Sturm, um zu testen, wie stark bist du tatsächlich verwurzelt. Wie standfest ist dein Leben tatsächlich? Und Stürme kommen deshalb, weil sie einfach mal der Test sind, wie stabil ist deine Beziehung zum Chef nach oben. Und ehrlicherweise, wenn die Sonne scheint und nichts passiert, dann sind wir alle mehr oder weniger happy-clappy, oder? Dann kannst du im Lobpreis stehen, ja, der Herr Jesus ist super, alles ist klasse, das Leben ist schön. Ja, genau. Und dann kommt die Sturmphase. Und dann kannst du schon sehen, dass manche Leute, die kommen schon mit Sturmphase in den Gottesdienst rein, ja. Das siehst du an der schrägen Körperhaltung, weil sie schon immer gegen den Wind arbeiten, damit sie überhaupt reinkommen. Und du merkst, Mann, oh Mann, das ist da gar nicht so und lustig. Und dann ist diese Geschichte, wir preisen den Herrn. Im Hebräerbrief steht, dass dann die Phase mit Lobopfer kommt. Schon mal Lobopfer gehört, das Wort? Ja, da merkst du, das ist gar nicht so, es geht dir gar nicht so locker von der Seele, sondern das ist tatsächlich ein Kampf. Und Jesus ist ehrlich mit uns und sagt, Leute, es gibt Stürme. Jetzt hätte man als gute Gemeinde Amen sagen können. Das ist einfach eine Wahrheit, die man so innerlich verarbeiten darf. Und es hilft auch nicht, das zu leugnen. Ich habe ein paar Spezialisten in meiner Kirche, die probieren immer, wenn irgendein Lebenssturm kommt, den immer wegzubeten. Leute, ich würde total gerne euch sagen, das klappt immer. Aber die Wahrheit ist, nein, es klappt nicht immer. Manche Stürme kommen, weil sie eine bestimmte Funktion in deinem Leben erfüllen müssen. Ist es so? So, und du bist gut beraten, wenn du dich auf Stürme vorbereitest. Und ich will die gute Antwort gleich am Anfang sagen, das Großartige an Stürmen ist, sie kommen, aber sie gehen auch wieder. Kein Sturm bleibt dein Leben lang. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Also einmal tief durchatmen, ja? Okay, also, wenn er kommt, er geht auch wieder. Ich habe darüber nachgedacht, was für Stürme könnten dich in diesem Jahr berühren? Worauf könntest du dich vorbereiten? Und der erste Sturm, das ist der, der ohne Einladung kommt. Du hast gar keine Schuld, der kommt einfach. Wer von euch hat für Corona gebetet? Genau, kam einfach, ja? Hast du dir nicht ausgesucht, kam plötzlich. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, wer hat für diese Regierung gebetet? Nein, nee. Manche Dinge kommen einfach und du musst damit klarkommen. So, und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die in unserem Leben plötzlich auftaucht. Mit einem Mal gibt es ein Riesenproblem. Wenn du in die Schule gehst, mit einem Mal gibt es irgendwelche Schwachmaten, die denken, sie müssen dich mobben. Du hast keine Ahnung, warum sie das machen, aber die kommen irgendwie auf die Idee und du kannst dich gar nicht wehren, sondern du merkst, das kommt einfach so und jetzt musst du gucken, wie komme ich damit klar. Weiß irgendeiner, worüber ich rede? Ja. So ist es auch in deiner Firma, bei dir zu Hause, was auch immer da gerade kommt. Und die Frage ist, was machst du, wenn diese Stürme kommen, die du nicht eingeladen hast? Es gibt in der Bibel eine großartige Geschichte, Apostelgeschichte 27, 28. Da gibt es einen Mann, der heißt Paulus. Und der hat von Gott einen Auftrag. Und Gott sagt zu ihm, ich werde dich zum Kaiser schicken und du wirst vor den höchsten Gremien das Evangelium erklären, sodass auch diese Leute eine Chance haben, den Glauben an Gott zu finden. Das klingt schon mal nicht so schlecht, aber die Bedingungen dafür waren nicht so richtig prickelnd, sondern er musste mit einem Schiff fahren. Und während er eingecheckt wurde, weil er war gefangen in diesem Zustand, er wollte das gar nicht mit freiwilliger Kiste, sondern man hat ihn dahin befördert, redet Gott zu ihm und sagt, mein Freund, sag den Leuten Bescheid, es kommt ein Sturm. Jetzt aus dem Hafen rauszufahren ist eine richtig blöde Idee. Er gibt diese Warnung weiter und die Leute ignorieren das fröhlich. Das finde ich eine spannende Geschichte. Wir als Kinder Gottes haben für diese Welt eine Warnfunktion. Hast du das gewusst? Wir müssen manchmal den Leuten sagen, ey Leute, wenn ihr diesen Weg weitergeht, kann das richtig böse Konsequenzen haben. Das ist unser Job. Und Gott gibt uns manchmal eine Offenbarung und sagt, ey Leute, seid vorsichtig, das ist die falsche Richtung. Das kann man mögen oder man kann sagen, nee, brauche ich alles nicht. Ich weiß das besser. Aber Gott in seiner Liebe will dich warnen. Er will nicht, dass du ins Chaos läufst. Er will nicht, dass du irgendwie untergehst, sondern sein Plan ist immer, dass du deine Ohren aufmachst, um zu hören, wo der richtige Weg funktioniert. Ich fand das so spannend für mich selber. In dieser ganzen Corona-Phase kam einer unserer Männer, der ein ziemlich großes Anwesen hat, auf die glorreiche Idee, einen Männerabend zu machen. Und er rief mich an und sagte, Pastor, kannst du noch ein paar Stühle mitbringen, damit wir wirklich eine große Runde machen und mindestens 2 Meter Abstand und so, dass das alles irgendwie klappt. Und ich habe natürlich zugesagt, mein Auto mit den Stühlen vollgeladen. Und am Abend sollte die Veranstaltung denn da losgehen mit Lagerfeuer und allem, was man so braucht, um sich als Mann mit einem Grill und einem Feuer und den Leuten richtig wohlzufühlen. Leute, und ich kurve durch den Schwarzwald eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Mein Navi gibt mir irgendwelche Wege an. Glaubt ihr, ich finde diesen merkwürdigen Hof? Ich bin über eine Stunde durch diesen Schwarzwald gegurkt. Es ist dunkel, da sieht ein Baum aus wie der andere und irgendwie eine Straße aus wie die andere. Und ich denke, ey, das kann doch wohl nicht sein, oder? Ich habe ein Navi. Ich müsste da eigentlich irgendwie... Leute, nach 1,5 Stunden war ich so abgenervt, dass ich nach Hause gefahren bin. Und als ich nach Hause komme, sagt meine Frau, ey, die Männer haben schon angerufen, wo bleibst du? Ich sage, Schatz, das ist jetzt mega peinlich, aber ich war nicht in der Lage, diesen Hof zu finden. Und meine Frau schaut mich an. Kennst du diesen Blick als Ehemann, wenn deine Frau dich anschaut und du in dem Blick schon liest, dass sie denkt, was habe ich eigentlich für einen Loser geheiratet? Ja? So, es ist schon verloren. Ja? Und ich sitze da und der Abend war irgendwie durch und der nächste Tag war durch, weil irgendwelche Leute bei mir angerufen haben und gesagt, ey, Pastor, wo warst du denn? Ja, ich habe da irgendwie die Eichhörnchen gezählt und mit den Bäumen mich da nicht so richtig... Ey, es ist mega peinlich. Du stehst wie der Dussel da. Am Sonntag treffen wir uns natürlich wieder. Und wer fehlt? Meine gesamte Männermannschaft fehlt. Und ich schaue die Dame an, bei der das stattgefunden hat. Und ich sage, du hör mal, wo ist dein Mann? Ja, sagt sie, weißt du, Pastor, da war einer dabei, der hatte Corona und der hat die alle angesteckt. Wie gut, dass du nicht da warst. Leute, und innerhalb von 2 Minuten war ich der Held. Und alle haben sich angeguckt und gesagt, hast du gemerkt, der Pastor, du, der hatte Vollmacht, der kam gar nicht erst. Ja? Das nennt man Geistesleitung. Ja, ey. Wenn der Herr die Dummheit segnet, stehst du am Ende sogar noch schlau da. Ja? Ist erstaunlich. Aber es hat zu mir gepredigt, Leute. Weil ich darüber nachgedacht habe, wusste Gott, dass an diesem Abend da ein Typ ist, der Corona hat? Natürlich wusste er das. Will Gott für dich sorgen, dass du nicht in jede blöde Falle reintappst? Leute, lass uns darüber nachdenken. Die Stürme kommen über diese Welt und das können wir nicht verhindern. Aber wofür wir sorgen können, ist, dass wir unter dem Schutz Gottes stehen. Denk nochmal drüber nach, der Satz ist nicht so schlecht. Ja, dass die Stürme über diese Welt kommen, können wir nicht ändern. Aber die Verantwortung, die wir haben, ist, uns unter den Schutz Gottes zu stellen. Und das ist das Geheimnis. Bei Paulus klingt das so in Vers 22. Da sagt er, Männer, seid unverzagt, keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird untergehen. Denn diese Nacht trat der Engel des Herrn zu mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, denn Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Boot sind. Weil du drin bist im Boot, werden die Leute gerettet. Hey Leute, weil wir die Hoffnung der Welt sind und mit dem Chef in Verbindung stehen, haben die Menschen mit uns und um uns herum eine Chance. Stell dir das vor. Halleluja. So, ich glaube, Leute, in dieser Phase, in der wir sind, wo wir uns Sorgen machen über, wo geht die Politik hin, wo geht die Wirtschaft hin, wo geht irgendwas hin, das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, bist du dicht genug an Gott dran, dass er seinen Schutz und seinen Segen auf dich legen kann? Das ist die entscheidende Frage. Wir alle kennen die Geschichte mit Ägypten, wo das Gericht Gottes über dieses Land geht, aufgrund ihrer Gottlosigkeit, aufgrund dessen, dass sie die ganzen Kinder umgebracht haben. Das Gericht kommt. Bei wem kommt das Gericht nicht, obwohl die im selben Land wohnen? Für die Insider unter uns. Israel war in einem Teil von Ägypten beheimatet und das nannte man Gosen. Und was immer du liest, dann heißt es immer, die Heuschreckenplage war in Ägypten, aber in Gosen war sie nicht. Die frische Plage war überall in Ägypten, aber in Gosen war sie nicht. Ich liebe das, achte Plage, überall geht das Licht aus und dann steht da und in Gosen brannte das Licht, wie immer der Herr das hingekriegt hat. Leute, ich liebe diesen Gedanken, versteht ihr das? Dass in einer Welt, die sich mit Gott nicht beschäftigt und die genau das Gegenteil von dem tut, was Gott will, erleben wir, wie tatsächlich das oft zerstörerische Konsequenzen hat. Aber du und ich, wir leben unter dem Schutz Gottes. Und das ist der Punkt. Egal wie der Sturm weht, du musst gucken, dass du mit Gott in Verbindung stehst und unter seinem Schutz bleibst. Das ist der Schlüssel. Und ich liebe diese Stelle. Im Alten Testament gibt es ein Bild, da gibt es eine Dame, die hat ein Bordell geleitet in Jericho. Aber sie hat verstanden, dass tatsächlich über ihr Land aufgrund großer Fehler, die das Volk gemacht hat, Gericht Gottes kommt. Und sie geht hin und sagt, Leute, die ihr aus Israel kommt, lasst mich noch Teil eures Volkes werden. Ich möchte so gerne, dass Gott mich und mein Haus bewahrt. Gesamt Jericho fällt ein. Welcher Teil von Jerichos Mauer bleibt stehen? Wo diese Frau mit ihrem Haus wohnt. Verstehst du den Gedanken? Das ist der Punkt. Wir werden erleben, wie enorme Stürme über unser Land gehen. Der entscheidende Punkt ist nicht, dass du Panik vor dem Sturm hast, sondern der entscheidende Punkt ist, dass du weißt, dass du in Gott geborgen bist. Das ist der Schlüssel. Und Leute, deswegen hat Gott uns gesetzt. Ich mag diese Stelle hier. Und Gott hat dir die Leute, die mit dir im Boot sitzen, geschenkt. Hey, das ist super. Bete für deine Family, dass sie Gott dir gibt. Bete für deine Nachbarn. Bete für die Leute, mit denen du in Berührung bist. Und sag, Herr, nicht nur ich, sondern all die Leute, die mit mir in meinem Boot sitzen. Ich will, dass du sie rettest. Ich will, dass du ihnen deine Liebe zeigst. Ich will, dass sie unter diesen Schutz Gottes kommen. Leute, egal wie die Zeit wird, entscheidend ist, dass du weißt, dass du unter dem Schutz Gottes bist. Genau. Amen ist die richtige Antwort darauf. Das Zweite, was ich entdecke, ist, es gibt Stürme, ich nenne das Gnadenstürme. Stürme, die du dir wirklich verdient hast. Kennst du Stürme in deinem Leben, die kommen, weil du dich so unglaublich schlau angestellt hast? Ich erzähle dir von einem Sturm und ich nenne den Gnadensturm. Auch wenn der sich am Anfang nicht so anfühlt, aber am Ende ist es ein Gnadensturm. Du wirst es schon sehen. Und zwar steht in Jona im 1. Kapitel Vers 4, und der Herr warf einen gewaltigen Sturm auf das Meer. Wer ist der Verursacher des Sturms? Oh, wow, wow. Oh, wenn der liebe Gott schon anfängt, den Sturm zu werfen, ja, dann kannst du beten, bis du grün im Gesicht wirst. Das ändert sich nicht. Wenn der liebe Gott dran ist, den kannst du nicht wegbeten. Ja? So, und die Frage ist, wieso schickt Gott einen Sturm? Und jetzt kommt die Story. Jona ist ein Prophet Gottes. Und Jona bekommt einen spannenden Auftrag Gottes. Nämlich, er soll zu den Erzfeinden Israels gehen. Und in Nineveh, das war die Hauptstadt der Assyrer damals, die Assyrer waren ein wirklich böses Volk. Die haben alles platt gemacht, was irgendwie in ihrer Umgebung war und sind rustikal zu Werke gegangen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die nicht gerade beliebt waren. Und Jona, der diese ganze Tortur, dieses Martyrium, all das, all den Terror miterlebt hatte, der war auf die Truppe nicht gut zu sprechen. Wir können das irgendwie nachvollziehen, stimmt's? Wenn ich in meine Familiengeschichte denke, meine Leute, die fliehen mussten aus ihrem Zuhause, die erlebt haben, wie zuerst die russischen Soldaten kamen und alles geplündert und vergewaltigt haben, was ihnen vor die Flinte kam. Später in Polen erlebten sie dasselbe. Und wenn ich meine Oma hörte, wenn sie anfing, über die Kriegszeiten zu reden, dann merktest du, wie da aber der Hass hochkam. Ja? Mein lieber Mann. Und so ähnlich ging das dem guten Jona. Und jetzt bekommt er von Gott folgenden großartigen Auftrag. Geh nach Ninive und sagt der Truppe, Leute, wenn ihr nicht wollt, dass das Gericht kommt und alle sterben, dann wäre es clever, ihr würdet umkehren von euren falschen Wegen und den lebendigen Gott als den richtigen annehmen. Und Jona denkt sich, okay, also wenn ich da hingehe, dann haben die Chance, gerettet zu werden. Also wenn ich nicht hingehe, dann kommt das automatisch, das Gericht. Also war für ihn klar, wenn du 2 und 2 zusammenzählst, kommt 4 dabei raus. Auf Deutsch, ich gehe gar nicht erst hin. Ja, das geht manchmal so. Wenn Gott dir einen guten Auftrag gegeben hat, dann kannst du natürlich sagen, ich mache das nicht. Aber das hat auch Konsequenzen. So manchmal denken wir uns, ich bin schlauer als Gott. Klar, Gott hat gesagt, ich soll das so und so machen, ich mache das anders. Kannst du machen. Stimmt's? Wir haben ja schließlich einen freien Willen. Und wenn man will, kann man auch mit dem Kopf durch die Wand laufen, ja? Solange bis die Nase platt ist und das Gesicht irgendwie dem Pfannkuchen ähnelt. Das kann man alles machen. Das ist nicht besonders intelligent, aber tatsächlich haben wir einen freien Willen. Wir könnten allerdings auch gucken, wo ist die Tür, ja? Und versuchen, durch die Tür zu gehen. Kann man auch machen. So, der entschied sich zu sagen, ich weiß genau, was falsch ist, und genau in die Richtung gehe ich. Hat das schon mal einer von euch erlebt? Du wusstest genau, was Gott wollte und du hast genau das Gegenteil gemacht. Bei wem ging das in der Regel gut aus? Genau. Das hat meistens kein wirklich gutes Ende. Und wir haben natürlich auch Argumente. Wir Frommen sowieso. Herr, weißt du, ich glaube, ich fühle mich überfordert. Ich mache das lieber nicht. Ja. Oder das andere finde ich auch immer gut. Gott, weißt du, im Moment fühle ich mich einfach nicht so danach. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr Kinder habt, die so in dem Alter 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre alt sind, wie oft fühlst du dich danach, morgens aufzustehen und für die Frühstück zu machen? Völlig egal, ob du dich danach fühlst oder nicht, du stehst trotzdem auf, oder? Fertig. Weil es ist nötig und es ist richtig und es hilft dem ganzen Laden. So bei manchen Dingen das Gefühl hin oder her. Ich will das nicht so negativ reden, ja. Aber ob du dich danach fühlst oder nicht, aufstehen musst du trotzdem. Das ist wie mit diesem Typ, der im Bett liegt, ist Sonntag und die Mutter kommt rein und sagt, ey, du musst aufstehen. Er sagt, nee, ist Sonntag. Ja, sagt sie, aber du bist der Pastor. Also manchmal, ja, egal wie es läuft, du musst einfach aufstehen. Es ist Zeit und das ist deine Verantwortung. So, und du kannst sagen, nee, mache ich alles nicht, weil ich bin viel schlauer als der Chef. Das Erstaunliche an Gott ist, dass er wie ein guter Lehrer ist. Und wenn du eine Lektion nicht in der Zeit lernst, wo du sie lernen solltest, weiß er, dass es sowas wie Nachhilfeunterricht gibt. Man nennt das auch Nachsitzen. Und wenn du da die Lektion immer noch nicht gelernt hast, dann helfen sie dir, indem du das Ja nochmal wiederholen darfst. Und wenn du merkst, dass in deinem Leben du bestimmte Situationen schon zum 3., 4. und 5. Mal erlebst, dann solltest du nachdenken, ob es nicht vielleicht eine Lektion gibt, die du lernen solltest. Stimmt's? Und da Gott dich lieb hat, arbeitet er mit dir manchmal wie mit der Waschmaschine. Kennt ihr eine Waschmaschine? So, wenn der Fleck drin ist, dann kommt zuerst 30 Grad. Das ist doch nett. Und irgendwann kommt 60 Grad. Wenn 95 mit Schleudern dran ist, dann solltest du nachdenken. Und Leute, das ist in unserem Leben auch nicht anders. Weil Gott dich lieb hat und er weiß, dass bestimmte charakterliche Defizite dein Leben zerstören, hilft er dir so lange, bis du verstanden hast, dass du an bestimmten Punkten in deinem Leben arbeiten musst. Irgendeiner schon mal das erlebt, ja? Genau, sag Halleluja, weil das sagt, dass Gott dich lieb hat und dich nicht so lässt, wie du bist. Und das ist die großartige Wahrheit dabei. So, und Jona erlebt genau dasselbe. Und deswegen nenne ich das Gnadensturm, weil dieser Sturm dir hilft, über dich selber nachzudenken und am Ende die richtige Richtung zu finden. Ja, du hast recht, man muss bei diesen Gnadenstürmen nicht Halleluja rufen, ja? Aber sie helfen tatsächlich trotzdem, am Ende die richtige Richtung zu kriegen. So, es ist für mich hochspannend, wenn du die Jona-Geschichte liest. Als der Sturm kommt, musst du Jona davon überzeugen, dass er das Problem ist. Nee, das wusste der schon. Der hat auch gar nicht angefangen zu beten, weil er wusste, hey, ich hab's verrissen, das ist einfach nur konsequent. Und interessanterweise, die Jungs auf dem Schiff, die haben das auch sofort realisiert, wer das eigentliche Problem ist. Und das Problem haben sie dann fröhlich über Bord geworfen. Freunde, wenn ihr mal in der Phase seid, dann wird's spannend. Und wisst ihr, was ich so liebe an der Geschichte? Dass wir einen so unglaublich barmherzigen Gott haben. Der hat das Taxi schon bestellt. Ja. Das wartet schon. Als der Bursche über Bord geht, hat das Taxi schon die Tür aufgemacht. Ja? Und der Bursche fällt in diesen Fisch. Und viele Jahre hat man geglaubt, das ist einfach eine Story. Bis man festgestellt hat, es gibt tatsächlich Berichte, zum Beispiel bei den Falklandinseln, beim Star of East, das war ein Walfänger, ist James Bartley, einer der Matrosen, über Bord gegangen. Und man hat ihn 2 Tage später wiedergefunden im Bauch eines Pottwals, dort im Magen. Der Mann lebte, ja, die New York Times hat da einen riesen Bericht drüber geschrieben. Und man stellt fest, tatsächlich, Leute können in so einem Pottwal gut überleben. Ja, also der hat einen Schlund so zwischen 3 und 5 Meter, also da passt man gut rein, da passt auch ein ganzes Auto rein. Und im Magen können mindestens 8 bis 10 Leute Platz haben. Ich sage ja nicht, dass man da unbedingt einen Platz mieten sollte, ja? Aber also rein wissenschaftlich ist das überhaupt gar kein Problem. Das Einzige, als man diesen Matrosen rausgeholt hat, hatte der durch die Magensäure ganz eigenartige Hautfarbe. Alle Haare waren rausgefallen und er hatte so eine grünlich-bläulich schimmernde Hautfarbe. Sein Leben lang. Aber überlebt. Wer von euch hat diesen YouTube-Clip gesehen? Von diesem Buckelwal, der den Kajakfahrer bei Chile verschluckt hat? Gesehen? Coole Nummer, oder? Da ist ein Vater mit seinem Sohn unterwegs und die fahren da mit ihrem Kajak und der Vater hält gerade irgendwie die Kamera und versucht, diese schöne Atmosphäre zu filmen und mit Mal siehst du, kommt der Wal, macht sein Maul auf, schluckt den Sohn mitsamt dem Kajak und der Vater hält die Kamera drauf. Ja, und ich weiß nicht, 30 Sekunden später, spuckt er den Kerl mitsamt dem Kajak wieder aus. War irgendwie nicht so bekömmlich. Hammer-Szene. So, diese Jona-Geschichte, früher haben wir die immer ins Reich der Märchen abgeschoben, stimmt gar nicht. Ich habe mich gefragt, wie der sich gefühlt hat. Und wir lesen Folgendes im 2. Kapitel. Und Jona betete zu dem Herrn im Leib des Fisches. Finde ich einen guten Ort, um zu beten. Das hätte der auch einfacher haben können. Wenn du dich irgendwann im Bauch des Fisches wiederfindest, herzlichen Glückwunsch. Es zeigt, dass Gott besonders an dir interessiert ist. Und er noch nicht aufgehört hat, dich zu lieben. Und der gute Jona erkennt das. Und er betet ein großartiges Gebet. Herr, als meine Seele verzagte, gedachte ich an dich. Ja, das ist auch der richtige Zeitpunkt. Also wenn du so weit bist, dann solltest du tatsächlich wach werden und nachdenken und sagen, Gott, vielleicht ist das jetzt irgendwie ein Punkt, um mal darüber zu hirnen, ob das, was ich gemacht habe, wirklich schlau war. Und dann sagt er, Herr, ich will dir Opfer des Dankes darbringen, mein Versprechen will ich dir erfüllen, denn Hilfe ist alleine beim Herrn. Na, immerhin, oder? Die Nachhilfe hat funktioniert, er weiß, wo er hin muss. Und jetzt versucht mal, diese Szene wahrzunehmen. Stell dir vor, du bist in Nineveh ansässig. Du hast mit deiner lieben Frau gerade einen romantischen Spaziergang. Du läufst über die Uferpromenade am Meer vorbei. Du schaust über die wunderbare Atmosphäre, die dieses Meer gerade hat. Und mit Mal, während du also noch in dieser Idylle bist, siehst du plötzlich irgendwas Schwarzes unter dem Wasser, langsam aber sicher bis zum Ufer kommen. Und du stehst natürlich da und denkst dir so, jetzt bin ich gespannt. Und während du gerade drauf guckst, merkst du, wie der Wal auf das Ufer zuläuft, das Maul aufmacht und mit Mal fliegt da so ein Typ vorne raus. Kannst du dir die Szene vorstellen? Dieser Typ, der da rauskommt, sieht blau und grün und gelb und wie auch immer aus. Und als der Typ den Mund aufmacht, sagt er, Leute, das Ende ist nahe. Ich wette, du würdest das auch glauben. Als der Typ mit der Botschaft kommt, Leute, in 30 Tagen ist hier alles zu spät. Die Leute gucken ihn an und sagen, ich glaube alles, was du sagst. Ja? Also du merkst, auch dieser Aufenthalt im Wal war nicht ohne Hirn. Am Ende gebraucht Gott tatsächlich alles, um seinen Plan mit dir durchzuführen. Und das Unglaubliche ist, der gute Jona wird der erfolgreichste Prediger in der gesamten Bibel. Weil eine ganze Stadt 120.000 Leute finden zum Glauben. Das ist mit Abstand der erfolgreichste Prediger in der ganzen Bibel. Spannend, oder? Was ist, wenn dieser Gnadensturm Gottes dich in deine größte Berufung reinführt? Was ist, wenn Gott daran ist, den völlig falschen Weg, den du genommen hast, mit seinem Gnadensturm so auf die richtige Fährte zu bringen, dass dein Input größer wird als jemals vorher? Wenn Gott anfängt, dein Versagen und deine Sünde so umzuwandeln, dass der größte Segen dabei rauskommt. Deswegen nennen wir das Gnadensturm. Es gibt noch einen dritten Sturm. Das ist einer dieser Stürme, die immer dann kommen, wenn du versuchst, mit Gott unterwegs zu sein und seinen Auftrag zu erfüllen. Die Jünger erleben das. Sie sind mit Jesus am See Genezareth gewesen. Sie haben wahrscheinlich den besten Tag ihres Lebens gehabt. Jesus hat es geschafft, Tausende von Leuten mit 5 Broten und 2 Fischen zu speisen. Und ehrlicherweise waren die Jünger daran beteiligt. Die haben nämlich das Brot fröhlich ausgeteilt. Und versuch dir vorzustellen, du bist Petrus oder Johannes oder welcher Jünger auch immer. Und du bist dabei, während du dieses Stückchen Brot anguckst und weißt genau, also das ist eine Mahlzeit, die ist gerade für ein kleines Kind nötig und auch ausreichend. Und du nimmst dieses Brot und denkst dir, okay, der Herr hat gesagt, wenn ich das jetzt austeile, dann werden alle satt. Und du beim ersten Mal denkst du, okay, wir reißen das mal auseinander. Bitteschön. Und du guckst und es ist genauso groß wie davor. Und du denkst dir, okay, nochmal, bitteschön. Spätestens, wenn du das 10. Mal gemacht hast und immer merkst, dass am Ende das Stück genauso groß ist, wie bevor du es abgerissen hast, merkst du, irgendwas passiert, was nicht normal ist. Kannst du dir vorstellen, wie die das Brot verteilt haben, als sie beim 20. waren? Oh, Jungs, genug da, immer raus, fröhlich. Ja. Da kam plötzlich Begeisterung in die Truppe. Hey, Gott tut ein Wunder und ich bin dabei. Wow, also wir wissen nicht genau, wer das hier eigentlich das Wunder macht. Ja? Ich glaube, ich bin auch einer, der das Wunder hier macht. Ja, das ist doch spannend, oder? Wenn Gott dich gebraucht, dann kriegt Gott nicht mehr die Ehre, sondern wir kriegen die Ehre, weil wir sind ja die Helden. Ja? Es war ein herrlicher Vormittag. Über 20.000 Leute waren da, alle sind satt und alle kommen auf die glorreiche Idee, wir sollten Jesus zum König machen. Das ist unser Brotkönig. Der schafft es sogar, dass alle satt werden. Und die Jünger, die haben sich schon die Posten ausgeteilt, der Innenminister, Außenminister und so. Hey, wir sind die Helden, jetzt geht's los. Was macht Jesus mitten in dieser Euphoriephase? Er sagt, Freunde, das ist eigentlich gar nicht unser Job hier. Unser Job wartet auf der anderen Seite. Das haben die Jünger nicht verstanden. Die fanden den Moment gerade großartig. Wer von euch mag es, wenn Menschen uns wertschätzen, wenn die Begeisterung der Masse über uns läuft? Ja, hey, das geht gut runter, oder? Ihr Männer, ich weiß nicht, ob ihr so getickt wie ich, wenn eure Frauen sich neben euch stellen und sagen, Schatz, du bist einfach der Beste. Ja. Und wenn die anderen Leute dann noch drumherum stehen und deine Frau fängt an, darüber zu reden, wie großartig das ist, mit dir verheiratet zu sein, dass es überhaupt das Glück ihres Lebens war, dass sie dich treffen durfte. Ja, und ja. Ey, mit mal kommst du gar nicht mehr durch die Tür, ja? Weder hoch noch breit. Ja? Meine Güte. So kannst du dir die Jünger vorstellen? Derartig bauchgepinselt, also die hatten den Tag ihres Lebens. Und mit mal sagt Jesus, Leute, ins Boot setzen, weil das ist gar nicht hier unser Job, sondern unser Job ist, wir müssen rüber. Und Jesus wollte in das Land der Gerasener. Das war so ziemlich der blödeste Ort, wo du hingehen konntest in Israel. Weil die Juden, das war die heilige Truppe. Dann gab es die Samariter, das war die semi-heilige Truppe. Das war so ein Mischvolk, die hatten sich mit allem möglichen Zeug da zusammengetan und galten eigentlich nicht wirklich als Juden. Aber die Gerasener, das war der abgefallenste Verein von allen. Das waren die Typen, die die Schweine gezüchtet haben für die römische Besatzungsmacht. Also das war der unterste Level, auf den du sacken konntest. Ja? Wer da lebte, der gehörte zum Abschaum. Und Jesus sagt, Leute, unsere eigentliche Bestimmung ist, darüber zu gehen. Da habe ich nämlich einen Job. Was glaubst du, wie groß die Begeisterung der Jünger war, da hinzufahren? Ja, nie im Leben. Also Jesus, hier ist gerade nett. Aber ey, auf gar keinen Fall. Und Jesus sagt, Leute, da müssen wir hin. Und sie setzen sich ins Boot. Die Fischer unter ihnen haben wahrscheinlich das Kommando geführt. Die wussten, wie man segelt. Ist auch nicht so lang. Also 13 Kilometer ist da die Strecke, wenn man da von A nach B will. Und sie dachten, sie haben es im Griff. Und mit Mal kommt ein Sturm. Das Wort, das da im Griechischen steht, heißt Seismos Megas. Und Seismos, das kommt von Erdbeben. Und wer ein bisschen in der Geografie von Israel sich auskennt, der weiß, dass da der sogenannte Jordangraben unter dem See durchgeht. Und da sind tektonische Platten und die haben sich verschoben. Und das bedeutet, dass mit einem Mal sowas wie ein Tsunami freigesetzt wird auf diesem See. Mit dem Elend, dass die Welle nirgendwo hin kann, weil der See liegt 220 Meter unter dem Meeresspiegel. Jetzt versuch dir vorzustellen, du bist in dieser Suppenschüssel. Und mit einem Mal explodiert das Wasser von unten. Also wenn du vorher nicht Angst hattest, dann hast du Angst. Ganz, ganz sicher. Und die Jünger fragen sich gerade und sagen, Jesus, das war gerade eben noch so nett. Was machen wir hier eigentlich? Soll ich dir was sagen? Wann immer du anfängst zu sagen, ich will für den Teufel gefährlich werden, wird der dich ganz oben auf seine schwarze Liste setzen. Und er wird alles probieren, um dich ja so zu erschrecken, dass du auf gar keinen Fall deinen Job wahrnimmst. Und die Jungs sitzen in diesem Boot und das Wasser brodelt in jeder Ecke und in jeder Richtung. Und eine Todesangst erfasst diese Leute, die sich eigentlich auf dem See auskannten. Und die verrückte Szene in dieser ganzen Geschichte ist die, da heißt es dann im Markus-Evangelium, und Jesus schlief im Boot. Versuch das mal zusammenzubringen. Du ruderst und schreist und Jesus liegt entspannt da und genießt das Geschaukel. So wie kleine Kinder, ne? Wenn die so in der Wippe sind und hin und her geschaukelt werden, kann man gut schlafen. Jesus ist null aufgeregt. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes seelenruhig. Warum schreien die Jünger in Panik und Jesus schläft in Ruhe? Könnte es sein, dass wir die Sache noch nicht wirklich verstanden haben? Leute, was bedeutet das denn, wenn wir in der Hand Gottes sind? Paulus sagt im Römer 8, und dann zählt er das auf, was alles kommen kann, an Beraubung, Verfolgung, was auch immer für Mächte aufstehen. Er sagt, aber niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Ist das wirklich deine Überzeugung? Wenn das deine Überzeugung ist, kann dir der Sturm egal sein. Weil wenn der Schöpfer des Universums bei dir im Boot sitzt, dann wird der immer größer sein, was für ein Wetter auch immer gerade kommt. Stimmt's? Der entscheidende Punkt ist, wer sitzt mit dir im Boot? Wenn Jesus im Boot sitzt, kann das Boot nicht untergehen. Wenn Jesus im Boot sitzt, kann der Sturm nicht gewinnen. Wenn Jesus im Boot sitzt, kann die Krankheit nicht gewinnen. Wenn Jesus im Boot sitzt, wird er immer der Chef sein. Und die Jünger sitzen im Boot und sie wecken ihn und sagen, Herr, wir gehen unter. Und ohne dass Jesus das sagt, wissen wir alle, solange Jesus im Boot sitzt, kann das Ding nicht untergehen. Hast du das gewusst für dein Leben? Solange Jesus bei dir in deinem Lebensboot sitzt, kann das Boot nicht untergehen. Es geht nicht. Und Jesus steht auf. Und wenn du das nachliest, dann war Jesus ein bisschen genervt. Da heißt es wörtlich, er herrschte den Sturm an und der war still. Also Jesus hat nicht gesagt, lieber Sturm, lass uns 5 Minuten pädagogisch darüber nachdenken, ob es klug ist, dass du gerade dich hier so austobst. Vielleicht wäre es geschickt, wenn du versuchen würdest, dich ein bisschen weniger auszuleben. Können wir uns darauf einigen, dass wir uns so bei 3, 4 Windstärke wieder einpegeln? Was immer wir dafür Zeug machen. Ja? Jesus hat mit dem Teufel noch nie ein freundliches Wort gewechselt. Ehrlicherweise musst du das auch nicht. Sondern da heißt es, Jesus herrschte den Sturm an. Und er wusste sofort, dass er gehorchen muss und fertig war die Kiste. Und dann sagt Jesus was Eigenartiges zu seinen Jüngern. Er sagt, Jungs, wieso fürchtet ihr euch? Furcht ist immer der Gedanke, dass Jesus zu schwach ist, um mein Problem zu lösen. Nochmal. Furcht ist die tiefe innere Überzeugung, dass die Umstände stärker sind als Jesus. Furcht ist immer der Gedanke, wo ich sage, Gott, ich glaube dir nicht, dass du es wirklich in der Hand hast. Und Jesus schaut sich an und sagt, Leute, wieso seid ihr immer noch so furchtsam? Wieso habt ihr nicht verstanden, dass wenn ich mit euch bin, ist der, der in euch und der mit euch ist, größer als der, der in dieser Welt ist? Nimm das doch rein in dein Herz. Leute, das ist der Punkt, wann der Sturm kommt, bist du aufgefordert, die Jesus-Autorität, die er dir gegeben hat, in Bewegung zu setzen und dem Sturm zu sagen, was er zu machen hat. Das ist dein Job. Nicht über den Sturm dich zu fürchten, sondern dem Sturm zu sagen, wie es geht. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein und bei uns gibt es auf den Feldern, besonders im Frühjahr, gibt es sowas wie eine Vogelscheuche. Weiß einer von euch noch, was für eine Vogelscheuche ist? Also in Weinbergen, glaube ich, stehen keine Vogelscheuchen, oder? Nee, aber bei uns auf dem Feld stehen Vogelscheuchen. Wisst ihr, warum man eine Vogelscheuche hinstellt? Um den Vögeln zu sagen, da steht irgendwer, der ist gefährlich. Aber wenn du einigermaßen eine durchschnittlich schlaue Saatkrähe bist, dann weißt du was. Immer, wenn die eine Vogelscheuche hinstellen, ist da das beste Futter. Denk gut drüber nach. Das ist ein geistlicher Mechanismus. Immer wenn der Teufel dir vor irgendeinem Auftrag ganz viel Angst gibt, liegt es daran, weil er weiß, wenn du ihn tatsächlich annimmst, wirst du den größten Segen und die größte Ernte abholen. Denk drüber nach und vergiss den Gedanken nicht wieder. Er weiß genau, wenn wir es schaffen, über die Angst durchzugehen, sind wir die Gewinner. Die Bibel beschreibt es mal. Ich war jetzt gerade in Afrika und da habe ich mir das nochmal erklären lassen. Die Bibel sagt, dass der Teufel wie so ein Pseudolöwe ist, der einfach nur brüllt. Und die Jungs erklären das folgendermaßen. Die sagen, bei den Löwen ist es wie bei den Menschen. Die eigentliche Arbeit machen die Frauen. Der Löwe, der männliche, ist nur fürs Brüllen zuständig. Und das Brüllen hörst du tatsächlich bis auf 4 Kilometer. Also der ist richtig laut, der Bursche. Aber der brüllt nur dann, wenn sich die Löwinnen um dieses Rudel Gazellen gelegt haben. Die liegen im Gras und die warten darauf, dass der brüllt. Weil wenn der brüllt, ist der Effekt der, dass die Gazellen in Panik verfallen und vor dem Brüllen wegrennen. Und sie laufen genau in die Kralle der Löwen. Und damit haben sie ihren Tod besiegelt. Wenn diese Gazellen auch nur ein bisschen Gehirn hätten, dann würden sie sagen, wir müssen nicht vor dem Brüllen weglaufen, sondern wir müssen auf das Brüllen zulaufen. Weil so eine Gazelle in voller Fahrt springt bis zu 9 Meter weit und bis zu 3,5 Meter hoch. Der Löwe hätte nicht den Hauch einer Chance, sie zu packen. Nur wenn sie weglaufen, haben sie verloren. Denk über den Gedanken nach. Der Teufel kommt immer, um dich in Panik zu versetzen. Weil wenn du in Panik bist, dann checkst du nicht mehr, wer du eigentlich bist und welche Fähigkeiten Gott dir eigentlich gegeben hat. Und dass es überhaupt keine Macht der Finsternis gibt, die gegen dich gewinnen kann, wenn Jesus auf deiner Seite ist. Es geht nicht. Sondern der, der in uns ist, größer und der ist stärker. Jesus sagt es seinen Jüngern und sagt, Leute, lernt doch auf die Schlange und die Skorpione und auf die Gewalt des Teufels draufzutreten. Der ist unter euren Füßen. Das ist das Geheimnis, warum diese Stürme kommen, um dich einzuschüchtern. Und wenn du drauf reinfällst, merkst du gar nicht, dass der eigentliche Segen verloren geht. Die kommen ans andere Ufer. Und da sitzt ein völlig dämonisierter Mensch. Aber der in seinem Herzen Sehnsucht nach Befreiung hat. Und genau wegen dem ist Jesus da. Jesus hört den Schrei dieses verlorenen Mannes. Und er kommt mitten durch den Sturm, um ihm Befreiung zu schenken. Ich liebe diese Passage. Hey, mach dir das klar, wann immer du in deinem Herzen anfängst, nach Gott zu rufen, kommt er, egal was für ein Sturm ist, er kommt, um genau dich mit seiner Liebe zu berühren und dir zu sagen, für dich bin ich gekommen und mir ist der Sturm ganz egal, weil ich komme mitten durch den Sturm und manchmal laufe ich sogar noch auf den Wellen, wenn wir die nächste Story hören, die deiner Bibel ist. Hey, es gibt keinen Sturm, den der Teufel initiieren kann, der Jesus davon abhält, in dein Leben zu kommen und dich zu segnen. Es gibt keinen. Halleluja. So, das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Und du und ich, wir werden in diesem Jahr Stürme haben. Bei der ersten Art von Sturm musst du wissen, völlig egal, was kommt, Gott hat für mich Rettung und Schutz und Bewahrung. Beim zweiten Sturm musst du dir überlegen, ob du nicht vielleicht umkehren solltest, um den Weg zu gehen, den Gott eigentlich für dich vorhatte. Ja? Das ist eine hilfreiche Geschichte. Dann kannst du dir eine Menge sparen. Und beim dritten Sturm, wenn du mit Gott unterwegs bist und du merkst, es kommen diese Attacken, Angstattacken, Sorgenattacken, irgendwelche komischen Beraubungen, mach dir klar, wer in dir ist. Und mach dir klar, dass du schon der Sieger bist. Und dass der, der in dir wohnt, auch in der Lage ist, jeden Sturm zu packen. Und in dem Augenblick, wo du dich nicht vor Angst irgendwie verjagen lässt, sondern stehen bleibst, nimmst du den Sieg mit nach Hause. Ich sitze im Hauskreis und ich warte auf Schwester Erna. Die gehört nämlich zu unserem Hauskreis. Und die muss von ihrem Bereich der Stadt durch den Stadtpark, um dann bei uns im Hauskreis zu erscheinen. Sie kommt nicht. Und ich denke, also die kommt immer. Und wenn sie nicht kommt, ruft sie an. Irgendwas muss passiert sein. Es ist 9 Uhr und irgendwann klingelt es an der Tür. Oma Erna steht da. Und ich sage zu ihr, was ist passiert mit dir? Sagt sie, ich bin doch durch den Stadtpark gegangen und dann komme ich da fast ans Ende und dann überfallen mich plötzlich 2 junge Männer und wollen meine Tasche wegnehmen. Sagt, in der Tasche ist mein Geld und meine Bibel. Ja, sag ich, was hast du gemacht? sagt sie, ich habe hingestellt und gesagt, in Jesu Namen, raus mit euch. Ihr habt nicht das Recht, mich zu beklauen, weil ich bin eine Tochter des Königs. Ich schaue sie an. Ich sage, und was haben die jungen Männer gemacht? Der eine hat meine Tasche schon in der Hand gehalten, der hat sie ganz vorsichtig auf den Boden gelegt und dann sind sie beide weggerannt. Und ich schaue sie an und sage, Anna, das war gefährlich. Schaut sie mich an und sagt, nee, Jesus war bei mir, war nicht gefährlich. Und ich dachte, Leute, hey, was immer für ein Sturm kommt, der entscheidende Punkt ist, du musst wissen, wer bei dir im Boot sitzt. Ist es so? In Jesu Namen. Halleluja. Ich lade euch ein, wir stehen auf und wir beten. Jesus, dafür danke ich dir, dass du mit uns durch die Stürme gehst. Herr, dass wir keine Angst haben müssen, egal welcher Sturm kommt. Herr, wir wissen nicht genau, wie die Zukunft aussieht, auch bei uns in Deutschland nicht. Aber wir wissen, dass du immer derselbe bist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jesus, und in dem Augenblick, wo wir lernen, deine Hand festzuhalten und nicht loszulassen, wirst du mit uns durch jeden Sturm gehen. Herr, und am Ende wirst du uns immer ans Ziel bringen. Ich bin so mega dankbar dafür. Vater, und heute Morgen gibt es Leute hier unter uns, die gerade in irgendwelchen Stürmen sind. Und ich will wirklich für dich beten, weil ich glaube, Gott möchte dir ganz neu Mut geben, ganz neu seine Kraft schenken. Ich glaube, er will aber auch dein Denken verändern, dass du merkst, er ist derjenige, der wirklich eine Lösung vorbereitet hat. Du musst gar nicht in Angst fallen, du musst auch nicht in Depression abstürzen, sondern du darfst lernen zu wissen, mein Gott steht zu mir, er ist unbedingt treu und er hält mich fest und er bringt mich ans Ziel. Und wenn du jemand bist, der sagt, genau das brauche ich gerade, heb einfach deine rechte Hand Gott entgegen. So als ein Zeichen, Herr, wie ein Kind, ich strecke meine Hand zu dir und ich sage, Herr, ich glaube daran, dass du mich festhältst, dass du mich ans Ziel bringst. Ich mit deiner Kraft wirklich jeder Angst, jeder Beraubung, jeder der Schwierigkeiten sagen kann, mein Gott ist größer und du musst nachgeben. Sturm, du musst ruhig werden und du musst den Weg freigeben und mit meinem Gott werde ich da durchkommen. Hey, nimm deinen Glauben, setz ihn frei, gib Gott die Ehre und sag, Herr, ich ergreife deine Hand heute. Ich will ganz bewusst mein Vertrauen auf dich legen. Ich lasse meine eigene Unfähigkeit los, ich lasse meine Ohnmacht los und ich ergreife deine Allmacht, Herr. Ich ergreife deine Stärke. Ich verbinde mich mit dir. Jesus, und nichts und niemand wird uns aus deiner Hand reißen. So, ich bete für dich und sag, hey, Jesus, wir machen jetzt einen Bund mit dir. Und wir danken dir dafür, dass du uns hörst, dass du uns siehst und dass du mit deiner Liebe kommst und mit deinem guten Heiligen Geist. Und wir spüren, wie während wir beten, der Friede Gottes in unser Herz kommt. Wir merken, wie diese Entscheidung uns entspannt, wie wir loslassen können, alle unsere Stressfaktoren, unsere Not, unsere innere Angst. Und wir sagen, Herr, wir vertrauen dir. Du bist unser Herr. Aber du bist auch unser bester Freund und du bist der Captain in unserem Lebensboot und mit dir kommen wir ans Ziel. Wir danken dir und wir sagen, wir vertrauen dir und wir lieben dich. Und wenn du das alles glaubst, sag mal laut und kräftig Amen. Amen.